ich würde mir total wünschen, dass in der Zukunft Sync-Einnahmen für KünstlerInnen der Mittelklasse eine feste Größe wären, einfach um genau diese KünstlerInnen oder auch dann wirklich tatsächliche Newcomer-KünstlerInnen zu unterstützen, ihre Karriere aufzubauen.
Es gibt vielleicht einmal im Jahr einen Tag, an dem bei mir eine ganz weirde Form der Nostalgie kickt. Da versuche ich, das gemütlichste Gefühl meiner Kindheit schlechthin zurückzuholen, den FIFA 2005 am Familien-PC in den Sommerferien-Moment. Dieser Moment hat einen Soundtrack, der bis heute in etlichen Spotify-Playlisten konserviert wird. Playlisten mit abertausenden FollowerInnen, voll mit Songs, die als Menümusik in teilweise 30 Jahre alten FIFA-Editionen aufgetaucht sind. Das Computer- und Konsolenspiel FIFA hat es mit seiner Musikintegration über Jahrzehnte hinweg geschafft, immer neue popkulturelle Momente zu kreieren, die für viele Leute meiner Generation und auch nachfolgender Generationen, wie beschrieben, bis heute nachhallen.
FIFA hat Artist-Karrieren geebnet, während Artists FIFA im Gegenzug überhaupt erst dieses FIFA-Feeling eingehaucht haben. Eine absolute Win-Win-Situation sozusagen. Hinter jeder einzelnen Songplatzierung in der FIFA-Menümusik steckt ein Sync-Deal. Genau wie hinter den allermeisten Musikplatzierungen in Filmintros, Serientrailern oder Werbeclips. Und ja, Leute, sorry to say, Meilensteine der Popkultur wie der Sound of the Police-Moment in La Haine oder der Nothing Suits Me Like a Suit-Moment in How I Met Your Mother oder der Where's My Mind-Moment in Fight Club, die wurden erst durch kaugummiartige, staubtrockene Sync-Verhandlungen überhaupt möglich. Der Sync-Bereich war im vergangenen Jahr für 2% der weltweiten Musikindustrieumsätze verantwortlich, hat global über 600 Millionen US-Dollar und innerhalb der deutschen Musikbranche immerhin 12 Millionen Euro an Umsätzen generiert.
Höchste Zeit für eine Service-Episode und für einen Deep Dive in das durchaus komplexe Feld. Welche Schritte passieren konkret, bevor ein bestimmtes Lied seinen Weg in eine Netflix-Produktion findet? Welche Songs sind prädestiniert für Sync-Lizenzen? Wie können Artists ihre Chancen steigern, auf dem Radar von Music-SupervisorInnen aufzutauchen? Wie realistisch ist es, dass Sync-Deals dir die Miete aufs Konto spülen? Was gilt es für KünstlerInnen zu beachten, die auf dem Sync-Markt Welle machen wollen? Und was sind aktuelle Entwicklungen, vielleicht auch Erfolgsgeschichten auf dem Sync-Markt?
All das wollen wir hier klären in dieser 29. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Wir, das sind immer noch und wie immer Alex Barbian und Lina Burghausen. Und natürlich haben wir auch diesmal hochkarätige ExpertInnen an Bord, die ihren Wissensschatz netterweise mit uns teilen. Danke im Voraus für eure unfassbare Hilfe und eure Insights an Patrick Jöst, Katharina Horn und Stefan Kauertz. Wir zeichnen diesen Podcast am 5. Juni 2026 auf. Alle relevanten Recherchequellen findet ihr in den Shownotes und wir starten rein und freuen uns, dass ihr uns begleitet.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lina, aber in meiner Wahrnehmung ist der Sync-Bereich innerhalb der Musikbranche der vielleicht abgeschottetste überhaupt. Und ich will ehrlich sein, bis vor etwa 2 Wochen hatte ich absolut gar keinen Schimmer davon, wie das Alltagsgeschäft im Sync-Bereich, den ich aus der Ferne immer als sehr, ja, bürokratischen Komplex empfunden habe, abläuft. Falls uns gerade Menschen zuhören, denen es ganz ähnlich geht, keine Sorge, wir fangen mit dem absoluten Einmaleins an und verstehen diese Folge selbst als Sync-Crashkurs.
Sync, wahlweise mit C oder CH am Ende geschrieben, ist die gängige Abkürzung für das Wort Synchronization und meint in unserer Branche den Prozess, in dem ein Musikstück lizenziert wird, um, Achtung Fachjargon, in zeitlicher Abstimmung mit visuellen Medien verwendet werden zu können. Also findet ein existierender Song oder ein Schnipsel daraus den Weg in einen Spielfilm, eine Serie, eine Dokumentation, eine Werbung oder ein Videospiel, wird also mit dem entsprechenden Produkt synchronisiert, daher der Name, hat es im Vorfeld in der Regel einen Sync-Deal gegeben.
In einen solchen Deal sind verschiedene Parteien oder besser Gewerke involviert. Das liegt an der wichtigsten Grundregel im Musikrecht, nämlich am Umstand, dass jeder Song von 2 voneinander getrennten Rechtesäulen geschützt wird. hat. Ich habe die Sync-Expertin meines Vertrauens gebeten, mir jenes Säulenmodell so plastisch wie möglich zu erklären. Es handelt sich um Katharina Horn, die seit Februar 2025 ihre eigene Firma betreibt, in der sie KünstlerInnen und ProduzentInnen managt, gleichzeitig aber auch Music-Supervisorin ist und sich in der Vergangenheit bei Neubau und Golden Gate Management um den Sync-Bereich gekümmert hat.
Wenn mich jemand bittet, ihm oder ihr einen Sync-Deal zu erklären, dann bitte ich die Person tatsächlich als erstes, sich einmal so kindliche Holzbauklötze vorzustellen, mit denen wir ein ganz rudimentäres, einfaches Haus bauen. Das besteht einfach nur aus zwei Säulen. Und diese Säulen sind gleich hoch, gleich breit, haben wirklich dieselbe Form und darauf einfach ein dreieckiges Dach. So. Und diese ganz einfache Konstruktion ist unser Song. Und es ist wichtig, dass die beiden Säulen dieselbe Form haben, denn sie sind auch gleich wichtig.
Die eine Säule ist das Urheberrecht, also das Recht an Komposition und Text. Es sichert die UrheberInnen, die SongwriterInnen und ProducerInnen eines Songs ab und wird, sofern die SongwriterInnen und ProducerInnen bei einem Verlag unter Vertrag stehen, von einem Verlag vertreten. Wenn ein Song mehrere KomponistInnen hat, können natürlich auch mehrere Verlage für das Urheberrecht hinter dem entsprechenden Song zuständig sein. Katharina Horn dazu.
Es ist im Urheberrecht so, dass eine Person einen Song schreiben kann, aber es können auch 20 Personen einen Song schreiben. Und diese 20 Personen, um jetzt mal bei einem sehr übertriebenen Beispiel zu bleiben, können sich kreuz und quer das Copyright teilen, also die 100% am Werk untereinander aufteilen. Eine Person kann 2% haben, eine andere 30, dann wieder jemand 8, wie auch immer.
Die zweite rechte Säule stellt das Leistungsschutzrecht an der spezifischen Tonaufnahme dar.
Das ist das Recht derjenigen, die dieses vorher geschaffene Werk interpretieren. Also die es singen und die es künstlerisch produzieren, also ein Produzent oder eine Produzentin. Und natürlich auch diejenigen, die Instrumente spielen. Das können grundsätzlich dieselben Personen sein, darum geht es nicht. Das ist sogar heutzutage in der Musik sehr, sehr oft so, dass man die Rechte derselben Personen dann klärt im Prinzip.
Das fertige Master eines Songs gehört also erstmal den InterpretInnen, die den Song eingesungen oder eingespielt haben. Oftmals wird das Master dann von einem Label lizenziert und gehört dann eben diesem Label, zumindest temporär. In der Regel ist es das Label, bei dem der jeweilige Hauptinterpret, die Hauptinterpretin gesigned ist oder auf dem der entsprechende Song erschienen ist. Mittlerweile werden Songs aber natürlich auch oftmals ohne Label oder Verlag im Rücken veröffentlicht. In diesen Fällen gehören Urheber- und Masterrechte selbstverständlich den beteiligten Artists selbst. Für einen erfolgreichen Sync-Deal braucht es zwei separate Genehmigungen. Scheitert die Einigung am Ende an nur einer Partei, also an den Urheberrechten oder an den Masterrechten oder auch nur an einer einzigen beteiligten Person, die ins Songwriting oder in die Produktion involviert war, fällt der Song durch.
Bevor wir uns die einzelnen in Sync-Deals involvierte Gewerke genauer anschauen und uns dem Ablauf eines solchen Deals widmen, muss auf einen Sonderfall hingewiesen werden. Wird ein nicht werbliches Produkt für das klassische Fernsehen oder zum Beispiel für die ARD-Mediathek produziert und ausschließlich innerhalb Deutschlands ausgestrahlt, müssen keine Sync-Deals für Musikstücke eingetütet werden, die im Background laufen. Das hat, stark zusammengefasst, mit GEMA-Rahmenverträgen zu tun, die alle öffentlich-rechtlichen Sender und sämtliche dem Verband privater Rundfunk- und Telemedien angehörigen Player abgeschlossen haben.
Warum das in der Praxis schwer von Vorteil ist, hat uns Alex-Teilzeit-Chef Stefan Kauerz erklärt. Stefan ist Geschäftsführer der Berliner Film- und Fernsehproduktionsfirma Film 5 und dort als Produzent, Autor und Regisseur tätig. Früher war Stefan mal Programmchef von Viva und Viva 2 und bis heute ist er nicht minder Musik- denn Filmenerd.
Jetzt ist zum Beispiel in der deutschen Produktionslandschaft das so, dass immer wenn man für deutsche Fernsehsender produziert, und so ist es in vielen anderen Ländern auch, in den meisten, gibt es ja einen GEMA-Deal. Das heißt, ich kann eigentlich alle Musik, die offiziell veröffentlicht ist, benutzen, um mein Werk zu scoren. Das liegt daran, dass die Fernsehsender Verträge mit den Verwertungsgesellschaften bei uns der GEMA haben und man dann einfach nur eine Liste schreibt mit der Musik, die man verwandt hat, mit der Dauer, mit der man es verwandt hat, mit dem Labelcode, damit die GEMA tracken kann, was man da benutzt hat. Und danach, nach einem Verteilungsschlüssel, bekommen nachher Label und Künstler Geld ausgezahlt dafür, wie es verwendet wurde.
Wenn im Tatort ein Song von den Beatles läuft, hat im Voraus also kein Sync-Deal stattgefunden, weil es GEMA-Schlüssel gibt, über den die Beatles bzw. deren Nachfahren ohne große Umwege Tantiemen erhalten. Komplizierter wird es aber zum Beispiel schon in dem Moment, wo ein deutscher Film auch in den USA gezeigt werden soll oder wenn ein Videoprodukt ins Blaue oder für Plattformen ohne GEMA-Rahmenverträge hergestellt bzw. auf diesen Plattformen ausgestrahlt wird. Stefan Kauertz spricht da auch aus Erfahrung.
Gesynkt werden muss alles das, wo man keine GEMA-Abrechnung hat. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich ohne Auftrag eine Serie herstelle, die ich in die ganze Welt verkaufen will, weil nicht die ganze Welt hat eine GEMA-Auswertung, sondern wir haben die in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt eine Netflix-Serie herstelle, ja, um ein Beispiel zu nehmen, was ja in bis zu 100 Ländern auf der Welt ausgegeben wird, dann muss ich halt die Sync-Rechte für diesen Song erwerben, damit der auch überall auf der Welt benutzt werden kann. Weil die Streamer, denen gibst du alle Rechte von deinem gedrehten und vertonten Material für meistens zeitlich, räumlich unbegrenzt.
Und damit sind wir im Grunde genommen schon mitten im Thema. Im Raum steht also ein, in welcher Form auch immer, visuelles Projekt, das mit passender Musik unterlegt werden soll. Diese Musik muss natürlich erstmal ausfindig gemacht werden und schon dies geschieht in der Realität auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Wenn Stefan Kauertz Filme produziert, scoutet und sammelt er seine Soundtracks und Musikschnipsel, das weiß ich aus eigener Erfahrung, in der Regel auf eigene Faust. Es gibt aber auch Verlage und sogar spezialisierte Pitching-Agenturen, die proaktiv KundInnen-Akquise betreiben. Also Songs für potenzielle Sync-Einbettungen beispielsweise an FilmemacherInnen oder Music-SupervisorInnen pitchen. Zweitgenannte sind für gewöhnlich Menschen mit großem Musikbranchennetzwerk und großer Musikexpertise. Sie treten zunächst mal als SongdetektivInnen auf, als ZuarbeiterInnen für, ja, beispielsweise Filmschaffende, die nach einer bestimmten Musikfarbe für ihr Projekt oder eine bestimmte Szene suchen.
Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so einfach, den Job Music SupervisorIn zu erklären. Ganz einfach, weil er von Person zu Person so super unterschiedlich interpretiert und praktiziert wird. Wie breit das Feld Supervising ist, das hat Sync-Ultra-Experte Patrick Jöst für uns skizziert. Er blickt auf eine über 20-jährige internationale Karriere im Licensing-Bereich zurück, hat quasi sämtliche Sync-Gewerke durchlaufen und unter anderem für die Sony, BMG, Warner, MTV, Hypnosis und 3P gearbeitet. Er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Musicwise.
Auch die Qualifikationen von Supervisern können halt sehr unterschiedlich sein und die Stärken. Es gibt SupervisorInnen, und ich sage jetzt bewusst innen, weil es mir zwei spontan in den Kopf gekommen sind, die kommen sehr von der kreativen Seite, die sind selbst ausgebildete Musikerinnen, die gehen mit ins Studio, die betreuen die Aufnahmen, wenn zusätzlich Score eingespielt werden soll, sitzen in der Mischung. Das ist wirklich komplett unterschiedlich, was die Leute auch wirklich an Fachwissen mitbringen. Ich wäre da lost, wenn du mich jetzt ins Studio stecken würdest und sagen, ja, kannst du hier mal die Aufnahmen überwachen oder so. Ganz klassisch ist im Film- und TV-Bereich zum Beispiel, dass du dann das Drehbuch kriegst, dann machst du ein Spotting, guckst, wo ist Musik in Szenen schon reingeschrieben, also sei es sogar ein definierter Song oder eine bestimmte Beschreibung, keine Ahnung, Bar und Pianomusik läuft im Hintergrund. Bei dem Spotting geht man halt durch und guckt, an wie vielen Stellen braucht man Musik. Was dann aber sofort auch in meinen Kopf jetzt reinklickt, ist, dass man dann Budget mitdenken muss. Und das ist ein Teil, also der administrative Teil macht nach allem, was ich selbst weiß und auch aus Gesprächen mit anderen SupervisorInnen, der administrative Teil ist super, super wichtig. Also und das umfasst für mich auch so Budgetkontrolle zum Beispiel. Was ja auch natürlich ist, wenn du eine Filmproduktion hast, mal eine europäische, die dann oft sowieso als Gesamtproduktionsbudget relativ klein im Vergleich zum Beispiel zu den USA sind, dass du dementsprechend noch einen relativ kleinen Anteil davon auch für Musik hast. Und dann musst du halt noch, also das ist auch in den USA so, aber du musst insgesamt von Anfang an das Budget mitdenken und auch überwachen und kontrollieren, also auch wirklich ein Auge drauf haben.
Ihr seht schon, was die Supervising-Person, sofern es sie auf dem jeweiligen Projekt gibt, macht, kommt stark auf die entsprechende Konstellation an. Hier pitcht sie eigens gescoutete Songs an Filmfirmen, da verschickt sie vage musikalische Briefings an Verlage und lässt sich entsprechend bemustern. Dort klopft sie die Branche nach expliziten Wünschen eines Auftraggebers ab.
Wenn ein Match gefunden ist, gilt es, ob nun von Seiten der Supervising-Person oder zum Beispiel der Produktionsfirma, herauszufinden, wer die Urheber- und Masterrechte am entsprechenden Song besitzt. Um festzustellen, wer am Song beteiligt war und Rechte daran besitzt, kann die frei zugängliche GEMA-Repertoiresuche eine Hilfe sein. Spätestens an diesem Punkt weiß man dann hoffentlich, welche Verlage und Labels kontaktiert werden müssen, um in Sync-Verhandlungen eintreten und Details klären zu können. Und jetzt, Patrick Jüst?
Dann würde ich den Verlag ansprechen, weil der Verlag verwaltet ja die Komposition, also das Copyright. Das ist quasi das Recht, was der Kern des Ganzen ist. Also du brauchst eigentlich immer erst die Freigabe für die Komposition. Wenn das so wäre, dass da ein Sample drin wäre, würden da eventuell mehrere Verlage aufstehen. Dann müsste man auch das Sample mitklären. Ne, müsste man auch das mit anfragen. Dann werden da Fragen kommen. Also das heißt, man sollte da auch schon vorbereitet sein. Wie soll die Nutzung genau aussehen? Man sollte möglichst genau wissen, was man braucht. Ich habe das ein paar Mal in meiner Karriere erlebt, dass Leute ankamen und weil sie irgendwie nicht so richtig verstanden haben, das ist halt auch relativ komplex und Leute haben manchmal auch so ein bisschen Angst davor und tun dann so oder meinen dann so tun zu müssen, als wenn sie sich super auskennen. Mir ist es zum Beispiel dann schon untergekommen, dass Leute ankamen, ja, wir wollen auf jeden Fall On Media. On Media ist halt das größte Paket, was du dir vorstellen kannst. Und das ist auch das, weil es halt nicht definiert ist, im Zweifelsfall das teuerste. Ne? Also bei der Lizenzierung geht es halt darum, möglichst genau zusammen rauszufinden, was wirklich gebraucht wird. Also man muss auch ein bisschen die Rechteinhaber verstehen, die natürlich auch, deren Job es auch ist, die Rechte zu schützen und zu gucken, dass der Wert erhalten bleibt.
Okay, verstanden. Der geplante Film oder besser sogar die exakte Szene wird also beim Verlag vorgestellt oder auch beim Artist selbst, falls dieser keinen Verlag haben sollte.
Ja, das hat er aber, zumindest wenn er für Sync-Deals in Frage kommt, in der Regel. Und wenn nicht, sollte er sich spätestens an dieser Stelle dringend professionellen Support und Beratung holen. Es ist ab einer gewissen Größe schlichtweg ein ganz schöner Brocken Arbeit, sich eigenhändig um die Verwertung, die Verwaltung, die Vermarktung, die Lizenzierung und den Schutz der eigenen Musikrechte zu kümmern, den eigenen Sync-Katalog und dessen Metadaten zu pflegen und parallel dazu noch irgendwie kreativ weiterzuarbeiten.
Jedenfalls wird an diesem Punkt im Prozess, also nachdem eine Clearance-Anfrage beim Musikverlag eingetrudelt ist, der alle relevanten Parameter enthält, die sogenannte Sync-Fee verhandelt. Wie Patrick und vorhin auch Stefan schon angedeutet haben, orientiert sich der Preis für eine Sync-Lizenz federführend an den Faktoren Plattform, Nutzungsform, Territorium und Dauer. Darüber sprechen wir später noch im Detail. Unser Sync-Deal liegt ja schließlich noch auf Eis. Zum Beispiel, weil der Verlag, sobald ein Angebot vorliegt, im Zweifel erstmal alle am Song beteiligten Artists abklappern muss, um nachzufragen, ob sie beispielsweise in einer Autowerbung oder einem politischen Film stattfinden möchten. Katharina Horn dazu.
In einem nächsten Schritt werden dann die jeweiligen Rechte in tatsächlichen RechteinhaberInnen, also die AutorInnen und der oder die KünstlerIn oder Band vielleicht auch, kontaktiert. Und dann wird ihnen genau erklärt, pass auf, der und der Song ist angefragt, es geht um diese oder jene Nutzung, was hältst du davon? Und dann ist es erstmal ein Bauchgefühl. Also es gibt ganz viele KünstlerInnen, die sich natürlich eine Sync-Lizenzierung total wünschen oder deren Traum das ist, dass das mal passiert, dass sie ihren Song irgendwo in einer großen Werbung hören oder in einem tollen Film oder in einer tollen Serie. Aber das kommt natürlich auch mit Komplikationen um die Ecke. Also was ist das für eine Marke? Zum Beispiel, wenn wir von der Werbung sprechen. Was ist das für ein Produkt? Welcher Konzern steckt vielleicht dahinter? Da gibt es durchaus KünstlerInnen, und ich unterstütze das sehr persönlich, die Prinzipien haben und zum Beispiel sagen, sie machen keine Werbung für die Bundeswehr, sie machen keine Werbung für Nestle oder für was auch immer was für Konzerne, einfach nur Beispiele jetzt, oder sie machen keine Werbung für Alkohol oder keine Werbung für irgendetwas, was umweltschädigend ist, Autos zum Beispiel oder was auch immer, egal. Und in Filmen und Serien ist es oft ein Stolperstein, wenn eine Szene recht heikel ist. Also manche KünstlerInnen wollen nicht, dass ihre Musik in Kombination mit der Darstellung von Drogenmissbrauch zum Beispiel verwendet wird oder Gewaltszenen oder meinetwegen auch Sex oder ja, keine Ahnung. Also ne, egal, was für Prinzipien jemand hat. Die sind alle natürlich gerechtfertigt und müssen alle gehört werden.
An dieser Stelle eine kleine Anekdote von Stefan Kauertz, die verdeutlicht, dass der Prozess der Alle-Artists-Abklapperei durchaus Nerven kosten kann.
Ich hatte das zum Beispiel mit Liebe Demak Tod, Aşk ve Ölüm, von unserem Film über türkische Musik. Das ist ja ein Titel von Ideal. Und tatsächlich musste ich nicht nur bei Warner, was immerhin schon mal Label und Verlag war, anfragen, sondern die mussten, weil sie einen Deal hatten, auch dann wirklich alle vier Ideals nacheinander anfragen. Und der Gitarrist war schon ziemlich krank. Das hat über ein Jahr gedauert, bis ich alle Goes quasi zusammen hatte.
Kurz zum Kontext. Der Dokumentarfilm Liebe D-Mark Tod, produziert von Film 5, erschien 2022 und beinhaltete ein 1982 von der Berliner NDW-Band Ideal vertontes Gedicht des deutsch-türkischen Schriftstellers Aras Ören. Und jetzt zurück in den Clearance-Prozess.
Neben dem Verlag und allen beteiligten Kreativen muss natürlich auch das Label mitspielen, das ebenfalls eine Clearance-Anfrage erhält, zumindest wenn Artist XY nicht selbst im Besitz seiner Masterrechte ist. Erst wenn die Master-Use-License juristisch erteilt wurde, also alle Beteiligten der Nutzung und dem angebotenen Preis zugestimmt haben, wird das Label zum technischen Dienstleister und sendet das Audiomaterial samt Instrumentalversion und sämtlichen isolierten Tonspuren in höchster Studioqualität an die Verwertungspartei, in unserem Fall also die Produktionsfirma für unseren Film. In der Regel erhalten Verlag und Label bei Abschluss einer Sync-Lizenz denselben Beitrag. Wenn ein Deal abgeschlossen ist, ist es dann der Verlag, der Fees eintreibt, teilweise an die Beteiligten auszahlt und die GEMA-Meldungen für KomponistInnen und TextdichterInnen übernimmt.
Erst jetzt darf die Produktionsfirma oder von mir aus der Spielehersteller das gesynkte Lied final benutzen. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt's etliche Faktoren, die den eben skizzierten, nicht selten durchaus zähen Sync-Prozess crashen oder zum Platzen bringen können. Wenn nur 10% vom Copyright fehlen, kann ein Song nicht lizenziert werden. Außerdem scheitern Deals oft an unterschiedlichen Budgetvorstellungen und ihrem Schneckentempo, wie uns Patrick Jöst erzählt hat.
Die größten Hürden sind Budget und Timing. Und das Timing hängt oft damit zusammen, ob Klarheit besteht, wer die Stakeholder sind, wer alles zustimmen muss. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, wenn du selbst Artist bist oder ein Rechteinhaber oder Kataloger hast, dass es super wichtig ist, wie du das Profil schärfst. Das Profil, klar, was ist da künstlerisch dahinter? Wofür steht die Musik, der Katalog? Aber auch das rausstellst, was eben sauber zu kriegen. Sauber ist ein doofes, ich will jetzt aber nicht leicht sagen. Es geht nicht um leicht, es geht um Klarheit. Und das Doofe ist, dass es quasi ein eher hygienischer Faktor ist heutzutage.
Was Patrick damit sagen will, Artists, get your shit together. Also sorgt dafür, dass alle Gewerke in euren Teams absolute Klarheit über die rechte Situation eurer Kompositionen und Master haben, um eben Sync-Deals nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Gegen Ende dieser Folge werden wir euch, liebe Artists, ein toller Service-Podcast, wie wir sind, gerade wenn ihr euren Weg independent geht, noch mit ein paar praktischen Tipps versorgen.
Vorher wollen wir aber einen Exkurs in die Praxis unternehmen oder besser gesagt in die Welt der wirklich spektakulären, bergeversetzenden Sync-Deals der jüngsten und älteren Popgeschichte. Als ich angefangen habe, mir zum Thema Sync Notizen zu machen, stand sehr früh der Name David Bowie auf meinem Zettel. Die Überpräsenz seines Hits Heroes im 1981 erschienenen Filmklassiker Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist der beste Beweis dafür, dass ein Perfect Sync Match sogar dafür sorgen kann, dass ein Song zum Teil der Handlung eines Films wird. In Wir Kinder vom Bahnhof Zoo untermalt Heroes nicht nur eine sehr zentrale Szene, Christiane F. besucht im Laufe des Films dann sogar ein David Bowie-Konzert. Ein aktuelleres Beispiel für die konkrete Handlungseinbindung eines Songs in Bewegtbild ist das Stück Pleasure to Kill von Creator, das in die Serie Dark verstrickt wurde.
Interessant ist daran, dass dieser Song vor mehr als 40 Jahren erschienen ist und durch Dark vor kurzem eine Art zweiten Frühling erlebt hat. Damit sind wir bei einer sehr spannenden Entwicklung auf dem Sync-Markt angelangt, über die wir hier unbedingt sprechen müssen, also sogenannte Needle Drops. Platzierungen längst vergessener Musikstücke in Filmen, Serien und Werbeclips, die haben in den letzten Jahren vermehrt stattgefunden. Denken wir nur mal an den angestaubten Reinhard May-Song In meinem Garten aus 1970, der durch die Haftbefehl-Doku 2025 zum Hit einer ganz neuen Generation geworden ist und auf seine alten Tage etliche goldene Platten eingesammelt hat.
Einen entscheidenden Anteil am Retro-Hype im Sync-Bereich hat sicherlich die Netflix-Serie Stranger Things. Kate Bushs Running Up That Hill hat 2022, also 37 Jahre nach Veröffentlichung, dank der Serie so unverhofft wie prominent zum zweiten Mal Einzug in den Pop-Olymp gehalten. Nach der Serienplatzierung stieß der Song in 34 Ländern in die Top 10 vor. Inzwischen wurde Running Up That Hill über 1,7 Milliarden Mal auf Spotify gestreamt.
Wahnsinn! Ein solches Erdbeben erzeugt neben Stranger Things derzeit vermutlich höchstens die eingangs erwähnte FIFA-Reihe von EA, deren Games heutzutage EA Sports FC heißen. Anhand von FIFA-Platzierungen lässt sich optimal verdeutlichen, was für ein heftiger Karrierekatalysator ein Sync-Deal sein kann. Im Gegensatz zu einem Film, in dem ein Song vielleicht mal höchstens 45 Sekunden im Hintergrund läuft, läuft die Menümusik bei FIFA wieder und wieder durch. Und das auch noch in Momenten, in denen SpielerInnen Dopamin ausschütten.
Wenn es dein Song in die FIFA-Menümusik geschafft hat, wird er am Release-Tag des Spiels gleichzeitig von Millionen Menschen in London, Tokio, Berlin und Sao Paulo gehört. Sobald das Spiel erscheint, schießt die Shazam-Kurve deines Songs steil nach oben, was wiederum dazu führen kann, dass er wie automatisch in riesige kuratierte Playlisten auf den relevanten Streaming-Plattformen rutscht. Einmal im Spiel platziert, generiert der Song auch 10 Jahre später noch verlässlich Streams und Tantiemen.
Bands wie Block Party, Xabian oder auch Billie Eilish wurden durch FIFA für Millionen Menschen zu prägenden KünstlerInnen ihrer Jugend. FIFA Road to World Cup 98 ist untrennbar mit Song 2 von Blur verbunden. Jerk It Out von Caesars würde ohne die Platzierung in FIFA 04 wohl kaum auf jeder Y2K-Party laufen. Love Me Again von John Newman ist durch FIFA 14 zum Generationen-Ohrwurm geworden. Und auch die Glass Animals wurden erst durch die Platzierung des Stücks Heat Waves in FIFA 21 vom Indie-Geheimtipp zur Billboard-Band.
Spannenderweise munkelt man, dass die Vergütungen für Sync-Deals mit den FIFA-MacherInnen verhältnismäßig eher gering sind. Vor dem Hintergrund, dass diese Deals einerseits kulturelle Ritterschläge und andererseits monetäre Sechser im Lotto über 3 Banden sind, ist das ja aber auch irgendwie nachvollziehbar. Wer angefragt wird, wird im Boot sein, selbst wenn dafür vorerst nur eine verhältnismäßig kleine Fee eintrudelt. In einer anderen Region des Sync-Universums, die mit deutlich weniger positivem Kultfaktorversprechen verknüpft wird als Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Stranger Things oder EA Sports FC, wäre das absolut undenkbar. Wir hören Patrick Jüst.
Wenn es ein Film oder eine TV-Serie ist und es ist jetzt irgendwas halbwegs Geschmackvolles, wird es im Zweifelsfall einem Song nicht schaden. Wenn es aber eine Werbung ist, ist es schon eine ganz andere Diskussion. A, weil man vielleicht keinen Bock auf das Produkt hat, auf die Produktgattung, weil es Fastfood ist oder Fleisch oder Tabak gibt's eigentlich nicht mehr. Und du weißt, was ich meine? Gleichzeitig ist es auch so im Werbebereich, dass gerade größere Kunden dann schon nachfragen, wurde der Song in den letzten 3 Jahren, in den letzten 5 Jahren, wo wurde der in Europa schon mal benutzt, wo wurde so. Das ist jetzt eine Frage, die ein Rechteinhaber nicht beantworten muss, aber die meisten werden es trotzdem versuchen zu tun, beziehungsweise kann natürlich ein Werbetreibender auch dann das selbst recherchieren. Ist halt auf YouTube und wenn du Glück hast, findest du halt die Kampagne von vor 2 Jahren, die in Italien gelaufen ist mit dem gleichen Song.
Eine Platzierung in einem Hollywood-Streifen mit 8,7er IMDb-Bewertung wertet einen Song natürlich auf. Eine Platzierung in einem Werbeclip für Spirituosen kann ihm hingegen den Trash-Stempel aufdrücken. Wir haben ja erst vor kurzem in unserer Episode 26, Presented by Brand Deals als kultureller Ausverkauf, darüber gesprochen, dass Musik im Zuge geschickt gebauter Kampagnen geradezu mit Produkten verschwimmen kann. Und auch darüber, dass das natürlich zum Problem wird, wenn die Bewerbung von entsprechenden Produkten arge moralische Fragen aufwirft.
An welchem Punkt kultureller Ausverkauf beginnt, beantwortet jeder Artist für sich. Coldplay werden bis heute kaum mit der Entscheidung hadern, Viva La Vida für eine iTunes-Werbung hergegeben zu haben. und Moby, der den inoffiziellen Weltrekord für die kommerziellste Verwertung eines Albums aufgestellt hat, indem er jeden einzelnen der 18 Songs seiner LP Play unter anderem für Nissan, American Express und Baileys Werbespots versinken ließ, scheint sich in puncto Sellout bis heute auch keiner Schuld bewusst zu sein.
Ein ungeschriebenes Gesetz in der Sync-Branche besagt allerdings schon, dass Platzierungen in Werbung ausschließlich dann passieren, wenn das Geld stimmt. Und Beträge fließen, die das Budget der allermeisten Filmproduktionen um Weiten sprengen würden. In Foren und Artikeln sind wir immer wieder über die laxe Faustregel »Werbung bringt Cash, der Film eher Prestige« gestolpert. Auch wenn die Sache wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist, wird da schon was dran sein.
Lass uns an dieser Stelle doch mal etwas tiefer in den Prozess der Preisfindung eintauchen, der auf dem Weg zum fertigen Sync-Deal stattfindet, Lina. Für die Sync-Fee, also die Einmalzahlung für die Nutzung eines Songs im Sync-Kontext, gibt es keine feste Preisliste. Die Summen, die ausgeschüttet werden, variieren extrem und hängen in erster Linie von drei Faktoren ab. Der Bekanntheit des Songs bzw. des Artists, dem Budget der Produktion und der Reichweite bzw. dem Nutzungsrahmen des Songs im entsprechenden Projekt.
Regel Nummer 1. Wenn ein Song bereits vor dem Deal ein Hit ist, kostet seine Verwertung mehr Geld. Wer Forever Young oder Life is Life in seinen Werbeclip verbauen will, kann sich also schon mal mit der Auflösung seines Bausparvertrages auseinandersetzen. Und Beyoncé wird einen ihrer Songs mit Sicherheit auch nicht für 5.000 Euro an einen Spielfilm verhökern. Eine deutsche Mittelklasse-Band mit 100.000 monatlichen HörerInnen wäre dagegen im siebten Himmel, wenn sie für 20 Sekunden in demselben Film stattfinden dürfte und dafür vielleicht sogar noch einen mittleren vierstelligen Betrag kassieren würde.
Wobei es natürlich schon drauf ankäme, von welcher Art Film wir hier sprechen. Ein unabhängiger Indie-Film, der vielleicht ausschließlich auf kleinen Filmfestivals ausgestrahlt wird und kaum kommerzielle Auswertung erfährt, hat wenig monetären Verhandlungsspielraum zu bieten. Realistischerweise kann er allerhöchstens 500 Euro für eine einzelne Sync-Lizenz ausgeben. Demgegenüber kann eine Platzierung in einem globalen Werbespot einen bis zu siebenstelligen Betrag abwerfen. In den USA scheint es absolut gängig zu sein, dass Artists durch die Platzierung eines Stückes in einer Werbekampagne zwischen 100.000 und 1 Million US-Dollar einheimsen.
Eine Besonderheit des Sync-Bereichs Werbung ist einerseits, dass Rechte dort meistens nur für einen sehr begrenzten Zeitraum eingekauft werden. Also Unternehmen nutzen den entsprechenden Song ja gezielt, um ihr Produkt emotional aufzuwerten oder eine Kampagne aufzuladen. Und die dauert meistens ja höchstens ein paar Monate lang. Weshalb die meisten Werbelizenzen nur für die Zeitspanne von einem Jahr verdielt werden. Andererseits verlangen Marken, Patrick hat es gerade angesprochen, oftmals auch eine Exklusivität. Der Vorteil, eine Automarke zahlt einen massiven Aufpreis, damit derselbe Song im nächsten Jahr nicht in der Werbung eines Konkurrenten läuft.
Lizenzdauer und Exklusivität sind generell natürlich wichtige Parameter eines Deals. Hinzu kommt der Faktor Nutzungsbereich. Also die Frage, ob ein Song in ein Free-TV, Kino, Mediatheken- oder Pay-TV-Produkt eingebettet wird und in welchem Ausmaß das Produkt perspektivisch vervielfältigt werden soll. Bevor ein Deal geschlossen und ein Preis gefunden wird, muss natürlich auch über das Lizenzgebiet, also die Größenordnung des Territoriums, gesprochen werden, auf dem das Produkt zu sehen sein wird. Soll eine Serie ausschließlich in Deutschland, in ganz Europa oder vielleicht sogar weltweit zugänglich sein?
Die großen Streamingdienste haben den Sync-Markt revolutioniert, aber auch die Preise gedrückt. Ihre Inhalte sind in der Regel dauerhaft weltweit abrufbar, weshalb die Netflixes und Amazons wohl standardmäßig weltweite Sync-Rechte für unbegrenzte Zeit einkaufen. Da Serien pro Staffel mit etlichen Songs gespickt sind, ist das Budget pro Musikstück gedeckelt. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass ein eher unbekannterer Artist für die Platzierung in einer Netflix-Szene Pi mal Daumen 3.000 Euro kassiert.
Verallgemeinern lässt sich allerdings noch nicht einmal das, weil natürlich auch die Parameter Medienumfang, Musikspieldauer und Ort der Platzierung innerhalb des Produkts eine wichtige Rolle spielen. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ein Song Main-Title im Vorspann, Endtitle im Abspann, Trailer-Song, vielleicht ja sogar offizieller Soundtrack oder nur plätschernde Hintergrundkulisse im Mittelteil einer filmischen Produktion ist, der von Dialogen in einer Bar übertönt wird. Und selbstverständlich kann mehr Geld für eine 60 als für eine 10-sekündige Platzierung verlangt werden.
Wie schon mehrmals angerissen, ist Sichtbarkeit natürlich auch eine Währung für sich, die sich schwerlich in Geld übersetzen lässt. Damit sind wir wieder beim Beispiel FIFA. Denn selbst wenn eine Sync-Platzierung auf Anhieb wenig Vieh generiert, kann sie ein unheimlich wirksames Werbetool sein und Streams, Shazam-Quoten, FollowerInnenzahlen oder meinetwegen auch Merch-Verkäufe massiv ankurbeln.
Ganz davon abgesehen dürfen wir den GEMA-Faktor natürlich nicht vergessen. Ein Kinofilm oder eine TV-Serie kann völlig unabhängig von ausgehandelten Einmal-Fees über Jahre hinweg sogenannte Performance-Realities generieren. In Deutschland wären das die GEMA-Tantiemen, die jedes Mal neu ausgeschüttet werden, wenn ein Produkt beispielsweise im Fernsehen gezeigt wird. Ich habe, wie schon kürzlich in der Radio-Episode, interessehalber mal den GEMA-Rechner angeschmissen. Wenn dein Song 30 Sekunden lang als Illustrations- und Hintergrundmusik einer Fremdproduktion, also zum Beispiel eines einstigen Kinofilms im Fernsehen läuft, generiert das bei ProSieben 10 Euro, bei RTL 18 Euro, in der ARD 41 Euro und beim Kinderkanal 4 Euro. Und das selbst, wenn der entsprechende Film 25 Jahre alt ist und damals schon ein saftiger Sync-Deal eingetütet wurde.
Größenordnung und Budget der Produktion, Imagerisiko, Exklusivität, Berühmtheitsgrad, Sichtbarkeitslevel, Lizenzdauer, Lizenzgebiet, Platzierungsform, Longtail, all diese Aspekte sollten mitgedacht werden. Dazu kommt speziell in der Filmwelt leider auch der Faktor, dass für Sync-Ausgaben eingeplantes Geld zum Zeitpunkt der Sync-Deal-Abwicklung oftmals schon anderweitig ausgegeben wurde. In der Theorie gibt es bei Filmen und Serien meist einen Anteil von etwa 5% des Gesamtbudgets, die für den Musikbereich vorgesehen sind. Häufig ist dieses Geld allerdings schon verschleudert, wenn es hinten raus darum geht, Szenen mit entsprechender Musik zu untermalen.
Was wiederum dazu führt, dass nicht selten, gerade bei gering budgetierten Vorhaben, rechtefreie wie GEMA-freie Dosenmusik aus Soundbibliotheken, billigere Coverversionen oder leicht verfremdete Songnachbauten benutzt werden, um die Sync-Ausgaben zu drosseln. Gelegentlich werden leider auch unbekannte Musikstücke ohne entsprechende Abwicklung verwendet. Was ebenfalls nicht vergessen werden sollte, ist, dass RegisseurInnen und auch Werbetreibende natürlich in sehr vielen Fällen mit KomponistInnen und ProducerInnen zusammenarbeiten, die, ohne dass es überhaupt externe Sync-Platzierungen bräuchte, weite Teile von Film-, Serien- oder Werbeclip-Soundbetten exklusiv produzieren.
Wer den kompletten Soundtrack einer Serie komponiert, wird natürlich zum festen Teil ihrer DNA. Im Fall der Erfolgsserie Euphoria ist das kürzlich durchaus ein Problem geworden, weil der Producer Labyrinth, nachdem er den Soundtrack der ersten beiden Staffeln produziert hatte, sich nach Differenzen ziemlich öffentlichkeitswirksam aus den Produktionen der dritten Staffel zurückgezogen hat.
Und dann ist an dieser Stelle natürlich auch die wachsende Relevanz von KI-generierter Musik aus Tools wie Suno oder Udio zu erwähnen. Auch wenn diese in großen, teuren Hollywood- oder Streaming-Produktionen derzeit noch sehr zögerlich bis gar nicht eingesetzt wird, schon allein weil sie juristisch eben nur schwer einwandfrei clearbar ist, könnte sie schon in naher Zukunft diverse Sync-Slots für Artists aus Fleisch und Blut verunmöglichen.
Worauf wir hinaus wollen, die Tatsache, dass ein durchschnittlicher Film 20 bis 30 Musikslots, übrigens Cues genannt, zu vergeben hat, impliziert also nicht automatisch, dass im Rahmen der Produktion 20 bis 30 Sync-Deals abgeschlossen werden müssen. Viele Löcher werden eben mit Musikstücken gestopft, die vorher noch gar nicht in der Welt sind, gar keine, in Anführungsstrichen, regulären Songs sind oder eben gar nicht versynkt werden müssen. Kurzer Werbeblock. Mit dem Rabattcode DEEPDIVE10, zusammengeschrieben, könnt ihr euch jetzt 10% auf Festival- und Conference-Tickets des Reeperbahn-Festivals sichern. Nur solange der Vorrat reicht. Werbung Ende.
Das Engagement von Leuten wie Hans Zimmer schmälert für die breite Masse an Artists natürlich die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Sync-Deals. Wie viel ist also dran an der vielerorts geäußerten, hoffnungsstiftenden Behauptung, dass der Sync-Bereich im Zeitalter der Spotify-Cent-Zählerei die Einnahmequelle der Zukunft sei? Naja, Auf der einen Seite gibt es natürlich MusikerInnen-Karrieren, die durch einen einzigen 30-sekündigen Werbeclip rundum saniert und aufgefangen wurden und werden. Wenn ein Sync-Deal klappt, kann er auch schnell mal einen Großteil der Einnahmen einzelner Artists ausmachen. Und wenn es knallt, kann es eben oft richtig knallen.
Wobei die Betonung hier wirklich auf wenn liegt. Die KünstlerInnen-Mittelklasse sollte sich, da sind sich so gut wie alle unsere Quellen einig, nicht an internationalen Stars orientieren, die ihr halbes Leben mit Sync-Einnahmen querfinanzieren können. Der Sync-Bereich ist ein hart umkämpfter, ziemlich geschlossener Raum, der nur wenigen Leuten wirklich Eintritt gewährt und noch weniger Leuten ernsthaft die Chance auf verlässliche Einnahmen garantiert. Sofern man nicht gerade UrheberIn oder InterpretIn eines sehr gefragten Musikstücks ist, darf man nicht erwarten, dass die Branche auf der Suche nach passender Musik von selbst auf einen aufmerksam wird, auch wenn es in einigen glücklichen Fällen so passiert ist.
Patrick Jöst hat im Interview betont, dass Sync im Normalfall, Zitat, nicht im Vakuum passiert.
Es gibt natürlich auch jede Menge spezialisierte Studios, die für Werbung produzieren, die für Film, für Trailer etc. produzieren, auch in Deutschland. Aber das sind eben Leute, die sich dann irgendwann spezialisiert haben und auch das gesamte Paket anbieten im Sinne von, wir haben da ein Studio, wo Leute vorbeikommen können, wo sie einen Kaffee kriegen, wo man brainstormt und Sachen diskutiert, wo sie eventuell auch dann Audio-Post-Production anbieten etc. etc. Das ist dann das ist ein anderes Game, als jetzt in Anführungszeichen wieder nur seine Musik ein bisschen durch die Gegend zu schicken. Es gibt bestimmt Leute, die auch das gut machen und clever machen und sehr fokussiert drauf sind. Mir fallen auch so ein, zwei, drei Beispiele ein von Leuten, die sich da ein Standing erarbeitet haben und auch so ein Steady Income und so. Aber die geben halt ein großes Stück weit auch ihre normale, in Anführungszeichen, Artist-Karriere auf, weil die dann ganz schön dedicated sein müssen. Wenn du davon ausgehst, du bist ein normaler Touring-Artist und gleichzeitig machst du irgendwie jetzt dein Steady Income auch noch über Sync. Wenn du ein Releasing-Artist bist, ist nicht zu unterschätzen. Oder wie ich immer gerne sage, Sync passiert nicht im Vakuum. Da wird schon auch geguckt, wo steht der, die Artist kulturell? Was sind die Streaming-Zahlen? Wie sieht deren Instagram aus? Also einfach da nicht nur die Zahlen, sondern auch was passiert da kulturell?
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass in Zeiten, in denen die Streaming-Plattformen massiv in Originals investieren, generell unfassbare Mengen an Bewegtbild produziert werden und das menschliche Gehirn dauerhaft Hintergrundmusik gewohnt ist, mehr gesynkt wird denn je. Dieser Take von Stefan Kauertz macht, wie ich finde, Hoffnung.
Wenn man so denkt, so ja, 90 Minuten, ey, keine Ahnung, wie viele Songs brauche ich da? Mach ich so eine Playlist von 20, 30 Songs oder so? Nee, da kannst du mal eine Null dranhängen. Ja, also das geht auf jeden Fall immer in die Hunderte, was man da so braucht, wenn man viel ausprobieren muss, weil man manchmal nur Schnipsel braucht und dann passt der dann doch nicht.
Wenn für jede 90-minütige Doku eine so riesige Playlist voller potenzieller Sync-KandidatInnen angelegt wird, könnte es sich ja doch lohnen, sein Glück zu probieren. Auf jeden Fall gibt es einige beachtenswerte Komponenten, die die Wahrscheinlichkeit, einen Sync-Deal abzustauben, erhöhen können. Kommen wir nun also endlich zu unserer Tipp für Sync-AmateurInnen-Rubrik.
Eine Sache ist schon mal klar. Es gibt Sync-freundliche und Sync-unverträgliche Musik. Auf der letztjährigen Reeperbahn-Festival-Conference hat nicht zum ersten Mal eine sogenannte Sync-Pitching-Session stattgefunden. Dort hatte man die Chance, seine Musik internationalen SupervisorInnen vorzustellen. Als ich mir das Panel jetzt im Nachgang mal angehört habe, habe ich direkt verstanden, dass das Fachpersonal ein derart präzises und geschultes Ohr hat, dass es schon nach wenigen Sekunden eigentlich ganz genau weiß, welcher Song wie Sync-tauglich ist und für welche Sync-Sparte er taugen oder eben auch nicht taugen könnte. Wir hören mal kurz rein.
I love the driving nature of it, the haunting nature of it. I think you really hit the nose on like the brief itself. So that's great. Thank you.
This is great. Thank you. Do you guys feel like you can use it for something too?
Yeah, absolutely. Very sync friendly. I was imagining in advertising, perhaps in the sort of travel sector or something. It's got a nice drive to it. It's sort of forward, but feel good, upbeat, all the things that tick all those advertising boxes.
Yeah, definitely. I agree with that. It's more of a travel driving kind of thing. And just putting on like the Apple hat, like I work on the products, but we have other things like Apple CarPlay and things like that. And I think something like that will work definitely well. The transitional elements in that short little, you know, play that you just had there, it's great. And I know that's Apple's really, you know, big on the kind of stuff too. So, yeah.
Mm-hmm. And then just to add to that too, the lyrics are nothing that stands in your way. Like that empowerment feeling is very, it was just great lyrical decisions.
Yeah, I also like the retro vibes of it. So, yeah, mm-hmm. Adds a nice touch to it.
Ja, so klingt's, wenn ExpertInnen reden. Für Sync geeignete Stücke mag es zwar kein universelles Rezept geben, aber es kann durchaus helfen zu verstehen, wozu Werbetreibende, SpieleentwicklerInnen und FilmemacherInnen Musik überhaupt brauchen. Stefan Kauertz hat das eigentlich ziemlich gut für uns zusammengefasst.
Musik ist natürlich ein Emotionsverstärker. Und im Film, selbst im dokumentarischen Film, geht es um Bindung an den Zuschauer. Das erreichst du meistens mit Emotionen, natürlich auch mit Dramaturgie, also mit Spannung oder so. Aber in den einzelnen Szenen kann Musik oder wird Musik oft benutzt, um Emotionen herzustellen. Jetzt leben wir in sehr modernen Zeiten, die mit einer großen Aufmerksamkeitsschwemme für potenzielle Nutzer einhergeht. Das heißt, da muss man sehr, sehr viele Reize setzen. Musik kann also auch generell ein Reiz sein. Es gibt sehr, sehr viele Produkte im Film- und Serienbereich, die ohne keine Sekunde Musik mehr auskommen. Das sind dann nicht immer nur Emotionsverstärker, sondern die füllen quasi die Lücken. Also als ob das Gehirn in seiner Wahrnehmung keine Sekunde von Leere mehr aushält.
Musik hat in Bewegtbild die Funktion, Emotionen zu verstärken und auch anzuregen. Ein guter Sync-Song muss also, egal ob er für einen Oktoberfest verknüpften Werbeclip, die Radiomusik in GTA 6 oder ein Horrorfilm benötigt wird, ein großes, starkes Gefühl mitbringen. Sync-prädestiniert ist erstmal jeder Song, der nicht völlig egal ist, weil er zum Beispiel glaubhaft Weihnachtsstimmung oder Liebeskummer, Schmetterling am Bauch oder Empowerment, Schaudern oder Jugendlichkeit transportiert.
Gleichzeitig hat ein Sync-Song meistens die Aufgabe, Bilder zu unterstützen, statt von ihnen abzulenken. In der Regel wird nicht nach dem komplexesten Kunstwerk, sondern nach funktionalen Tracks gesucht, die sich perfekt an das Bewegtbild anschmiegen. Ein Song kann noch so gut sein. Wenn er das gesprochene Wort in einem Film übertönt, fliegt er im Schnitt sofort raus. Zu viele kreischende Synths, schreddernde E-Gitarren oder dichte Gitarrenteppiche blockieren den Platz für Dialoge. Und ein unaufgeräumter Songmix sorgt zusätzlich schnell dafür, dass ein Song, wenn er im Hintergrund läuft, zu einem undefinierbaren Matsch verkommt.
Sync-unfreundlich sind Songs außerdem immer dann, wenn sie in ihrer Struktur zu gleichbleibend daherkommen. FilmeditorInnen hassen Lieder, die von Sekunde 1 bis zum Ende stur denselben Loop durchziehen. Ein optimaler Sync-Track baut sich auf, startet also oft minimalistisch und gipfelt in einem emotionalen, gerne möglichst epischen Höhepunkt. Er sollte dynamisch sein, unterschiedliche Phasen enthalten, kann gerne Tempowechsel und Akzentuierungen beinhalten und klingt bestmöglich aus, statt abrupt zu enden. Kleine, interessante Soundelemente und Details im Mix können CutterInnen und EditorInnen dabei helfen, Bild und Ton kreativ miteinander zu verknüpfen.
Auch die Lyrics eines Songs sind natürlich ein entscheidender Faktor für seine Lizenzierbarkeit. Sven Regner-eske Zeilen wie »Eine Rennbahn halb im Schlamm versunken«, »Ein alter Hase vom Verlieren betrunken« oder anstößige, kontroverse Rap-Texte sind natürlich Gift für den Sync-Bereich. Ganz einfach, weil sie nur zu einer einzigen, sehr spezifischen Szene passen, die es im großen Filmuniversum vermutlich niemals geben wird. Ein Lied wie Dog Days Are Over von Florence and the Machine, dessen Text voller Metaphern ist, ist dagegen universell einsetzbar und passt sowohl zum Aufstieg von Schalke 04 als auch zu einem kämpferischen Clip der Linkspartei als auch zu einem Biopic über eine Bergsteigerin.
Sync-Picks setzen häufig auf große, emotionale, aber eben auch vage, allgemeingültige, unspezifische Sprachbilder. Liebe meines Lebens, ein neuer Tag bricht an, vergessen, wer ich war und so weiter. Im Werbebereich wird von vornherein häufig sogar explizit nach Lyric-Keywords gesucht, à la neue Welt, Entdecken oder Geschwindigkeit. Ja, es gibt MusikerInnen, die Songs, zum Beispiel darüber, was heute für ein schöner Tag ist, explizit und maximal berechnend für Sync-Zwecke schreiben.
Für solche Leute, aber auch für Independent-KünstlerInnen, die sich Nebeneinkünfte aus dem Sync-Bereich erhoffen und nicht zuletzt für Verlage, die die Songs ihrer Artists anpreisen wollen, gibt es inzwischen verschiedene Möglichkeiten der Sync-Branche, ihre Musik digital zu präsentieren. Wer seine Sync-Pitches in Musikbibliotheken wie Songtrader, MusicBed oder MusicGateway einspeist, in denen Songs direkt mit Keywords und Text zu Lyrics, Genre und Stimmung verknüpft sind, erhöht seine Chancen auf attraktive Deals.
Überhaupt ist es wichtig, die Metadaten seiner Songs und Songdateien sauber oder, wie Patrick Jöss sagen würde, hygienisch zu halten und beisammen zu haben. Tracktitel, Artist, Featured Artist, Name des Albums, Genre und Subgenre, Release-Datum, ISRC und UPC-Codes, SongwriterInnen, ProducerInnen, Dauer des Tracks, Samplingrate und Bitrate, Label, Verlag, you name it. All diese Infos sollten jedem einzelnen Song angeheftet sein. Again, Artists, get your shit together. Wer auf eigene Faust Songs an Music-SupervisorInnen verschicken möchte und keinen Verlag hat, sollte sich ein Disco-Profil einrichten, auf dem man Tracks streamen kann, ohne sie herunterladen zu müssen und die entsprechenden Lyrics einsehbar sind. Das Stichwort ist stabiles und bestenfalls ästhetisches Portfolio. Und ganz, 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 ganz wichtig, Auffindbarkeit.
Wie bereits erwähnt, sollten auch Instrumental-Versionen und Stems der jeweiligen Songs stets im eigenen One-Stop-Shop-Music-Ordner parat liegen. Wer sich einen solchen Ordner anlegt, sollte sich vorher, um besser einschätzen zu können, in welchem Sync-Bereich man eventuell Erfolg haben könnte, Gedanken gemacht haben, wo die eigenen Stärken liegen. Wie ist dein Profil? Was sendest du an den Markt aus? Passt dein Song genretechnisch zum Ton, zur Stimmung, zum Thema eines bestimmten Sync-Projekts?
Wenn du fröhliche Popsongs schreibst, hast du vermutlich bessere Chancen, einen Sync-Deal für eine Komödie zu bekommen als für ein Drama. Wenn du Ambient-Kram machst, sind deine Songs vielleicht eher für ein Videospiel oder eine Dokumentation geeignet als für eine Sitcom. Und so weiter.
Der allerwichtigste Ratschlag, der sich aus all unseren Quellen erschließt, ist aber ein anderer. Sync-Lizenzierungen erfordern ein breites Netzwerk und vor allem Durchhaltewillen jenseits von schnellen Dopamin-Kicks. In diesem Branchenbereich werden viele Mails verschickt und wenige beantwortet. Die Timings sind schwer kalkulierbar, Geduld ist das A und O. Überhaupt ist der Sync-Markt ein Pflaster der Unvorhersehbarkeiten.
Manchmal dauert es 9 Monate, bis sich dein Gegenüber wieder bei dir meldet. Nicht zuletzt, weil die Zensierungen langsame, zähe, auch bürokratische Prozesse sind. Selbst wenn du irgendwann etwas platziert bekommst, kann es 1 oder 2 Jahre dauern, bis Geld bei deiner Verwertungsgesellschaft ankommt. Einerseits ist jeder Artist nur einen Sync-Deal vom großen Erfolg entfernt. Andererseits zünden oft gerade die Songs nicht, die eigentlich nach Sync-Material riechen und umgekehrt.
Manchmal kommt der Sync-Deal in genau dem Moment, in dem man am wenigsten damit rechnet. Der Song Time Stands Still von der österreichischen Singer-Songwriterin Anna F. ist auf ihrer MySpace-Seite für einen Raiffeisen-Spot entdeckt worden. Und eine mir bekannte Künstlerin, mit der ich zufällig die Wohnung teile, wurde vor ein paar Jahren aus dem Nichts von einem Fußball-Bundesligisten kontaktiert, der ihren Untergrund-Elektropop-Song für ein Trikot-Vorstellungsvideo verwenden wollte. Binnen weniger Tage wurde dann so unverhofft wie unkompliziert ein Deal eingefädelt und abgewickelt. Eine echte Win-Win-Situation.
Wir würden die heutige Episode gerne mit dieser mutmachenden Anekdote beenden, aber das wäre vermutlich zu traumtänzerisch. Das letzte Wort hat deshalb Katharina Horn und das fällt, sorry to say, so nüchtern wie realistisch aus.
Ich würde mir total wünschen, dass in der Zukunft Sync-Einnahmen für KünstlerInnen der Mittelklasse eine feste Größe wären, einfach um genau diese KünstlerInnen oder auch dann wirklich tatsächliche Newcomer-KünstlerInnen zu unterstützen, ihre Karriere aufzubauen. Aber es ist leider total unrealistisch. Und das liegt nicht an der Größe der KünstlerInnen, sondern einfach daran, dass Sync-Business wirklich absolutes Lotto ist. Es gibt KünstlerInnen, die sind dann weltweit erfolgreich, vielleicht sogar auch, oder zumindest auch auf dem deutschen Markt sehr erfolgreich. Und da steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch noch einen Sync-Deal bekommen. Das kann schon sein, je nach Genre natürlich, weil manche, vor allen Dingen in der Werbung, manche Marken und Konzerne das einfach gerne mögen, wenn dann ein sehr bekanntes Werk genutzt wird und dann ist es im Prinzip so, der Teufel scheißt gefühlt auf den größten Hopfen und nimmt dann auch noch einen Song von einem Künstler oder einer Künstlerin, die eh schon super erfolgreich sind. Aber ansonsten ist Sync-Business wirklich reines Lotto. Ob dich oder genau deinen Song, deine Songs jemand hört in genau der Stimmung, die du brauchst, damit er oder sie denkt, hey, Moment mal, das muss ich mir echt merken, das ist ja so ein toller Song oder ey, der passt genau für unsere Werbekampagne oder ich habe diese oder jene Szene in einem Film oder einer TV-Serie und boah, was für ein toller Künstler oder was für eine tolle Künstlerin. Das ist reines Lottospielen und das ist leider überhaupt nichts, worauf man sich als Künstler oder Künstlerin, egal in welchem Stadium der Karriere man sich befindet, verlassen kann.
Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass in genau diesem Moment mehr Musik für den Sync-Bereich gebraucht wird als jemals zuvor. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass es auch in 10 Jahren nicht ausschließlich Meisterin KI ist, die den Bewegtbildmarkt mit Hintergrundmusik versorgt. Und ja, dass nach wie vor auch Kreative aus unseren Reihen am Sync-Game partizipieren können. Vielleicht bist es genau du, ja, du da draußen, der schon bald seinen Stempel in der Soundwelt der neuen Staffel Babylon Berlin hinterlassen darf und mit den Einnahmen aus jenem Deal das nächste Album refinanzieren kann. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
Bevor wir den Laden für heute zuschließen, soll natürlich noch Zeit für unsere Lieblingskategorie sein, die gute Nachricht. Und die stammt diesmal aus dem Facemag. Die globale elektronische Musikindustrie wächst weiter und erreicht laut IMS Electronic Music Business Report 2025-26 erstmals ein Marktvolumen von über 15 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig, Deutschland behauptet seine Schlüsselrolle im Streaming-Sektor. Laut Bericht bleibt die Bundesrepublik der weltweit größte Markt für elektronische Musik auf Streaming-Plattformen.
Ja, chapeau, ey. Damit wären wir dann nun aber wirklich auch am Ende dieser 29. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive angelangt. Ein besonderer Dank von ganzem Herzen an unsere wunderbaren GästInnen in dieser Folge, Patrick Jöst, Stefan Kauertz und Katharina Horn. Danke auch an euch da draußen, an jede einzelne Person, die sich diesen Podcast angehört hat und bis zum Ende dran geblieben ist. Und an unser wunderbares Team hier im German Wahnsinn Studio hinter der Glasscheibe, an Luisa, an Michi, an Lou, an Hajo. Danke an Lisa und das Musikwoche-Team und natürlich danke an dich, bester Co-Host aller Zeiten. Danke, lieber Alex.
Und an dich, liebe Lina, jedes Mal wieder eine große Freude. Lasst uns da draußen wie immer gern eure Meinung zur Folge oder natürlich auch gern eine Bewertung da auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens oder auch per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.